Das ist gut. Mir geht es auch gut, aber manchmal ist die Bergpredigt auch für mich so richtig herausfordernd. Die hinterfragt mich einerseits, die spornt mich aber auch an.
Das sieht doch an. Das
ich muss kritisch reflektieren, ob das richtig ist. Heute haben wir einen Text vor uns, der hat viel Bewunderung, aber auch viel Widerstand ausgelöst.
Das sieht auch gut.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Den habt ihr schon mal gehört? Es ist erstaunlich, wie oft mir dieses Wort gesagt wird, auch von Nichtchristen. Und manchmal habe ich den Eindruck, das einzige Wort, was ich aus der Bibel kenne, ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war irgendwie interessant. Und das hat man aufgeschnappt und damit kann man was anfangen und damit rechtfertigt man sehr oft auch sein Tun. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hört sich grausam an, oder? So richtig nach Altertum irgendwo brutal. Und das klingt quasi so, als würde man zur Selbstjustiz aufgefordert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das steht so im Alten Testament in den Rechtsgeboten, die Gott seinem Volk gegeben hat. Da lesen wir, wer einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer ein Stück Vieh erschlägt, der soll das Vieh ersetzen. Wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Das ist eine Forderung zur Strafentsprechung. Man hat da auch einen Fachausdruck, da mal zu hören. Nicht Selbstjustiz ist hier in erster Linie gefragt, sondern dass man einer übergeordneten Stelle das übergibt und dass die entsprechend handelt. Man soll nur maßvoll Rache üben, darf ich mal so sagen. Das muss im Verhältnis stehen, nicht schrankenlos. Also, wenn dir jemand ein Auge ausschlägt, dann sollst du ihm nicht zwei ausschlagen. Wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, dann kannst du ihm vielleicht höchstens einen Schneidezahn rausschlagen, aber bitte nicht dafür sorgen, dass er gleich Gebiss haben muss. Das ist also eine Einschränkung der persönlichen Rache. Dass er nicht grenzenlos, uferlos wird, unkontrollierbar wird, haben wir ja auch ein Beispiel für. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, als die Menschen klüger sein wollten als Gott, und da gab es Krach zwischen Kain und seinem Bruder Abel. Und er war neidisch. Und da ging die Wut in ihm hoch. Und da hat ihn kurzerhand platt gemacht. Totgeschlagen.
Ja.
Grundsatz hier, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so wie das Vergehen, so auch die Strafe und die Entsprechung. Nicht mehr. Das war eine Einschränkung. Eine Einschränkung vor der Willkür des Menschen. Das müssen wir erstmal verstehen. Angemessene Strafe, die schrankenlose Vergeltungssucht, die manchmal bei Menschen nagt, die soll gezügelt werden. Das war damals ein großer Fortschritt, dieses Wort im Alten Testament. Eine Einschränkung, dass man nicht seiner Willkür einfach freien Lauf lässt und einfach rund um sich schlägt, egal was da passiert. Trotzdem bleibt bei diesem Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn, irgendwie so ein schaler Nachgeschmack, oder? Geht man für mich? Aber ehe wir die Nase rümpfen und denken, diese Barbaren damals und wir heute, wir aufgelehnt, sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, so weit ist das gar nicht von uns schon. Weg, oder? Kennen wir das? So wie du mir, so ich dir, sagt der Volks. Das ist nicht nur eine moderne Parallele, sondern so etwas wie eine Auslegung von Auge um Auge und Zahn. So wie du mir, so ich dir. Man hat gesagt, auf den Pott muss ein Deckel passen. Immer drauf. Wie du mir, so ich dir. Beleidigst du mich, dann werde ich mir das merken und dann zahle ich das dir heim. Die Stunde kommt, man sieht sich immer zweimal. Und dann zahle ich dir heim. Wenn du mich schlecht machst, vielleicht auch hinter meinem Rücken. wenn ich kriege das Brot, dann werde ich dich auch schlecht.
Und du bist.
Dann hau ich dich auch in die Pfanne. Lässt du mich irgendwo hängen, wo du mir helfen könntest, dann werde ich dich, wenn du mal in der Notlage bist, auch hängen lassen. Haust du mich übers Ohr, dann werde ich dich auch übers Ohr hauen. Hilfst und unterstützt du mich nicht, dann lasse ich dich auch einfach laufen. Sieh zu, wie du klarkommst. Wenn du einen Foul an mir begehst, dann werde ich dich auch faulen. Dann werde ich dich auch faulen. Aber ich bleibe dabei, ich bleibe fair. Ich bleibe fair. Nur wie du mir, so ich dir. Nicht mehr. Nicht mehr. Das muss ich irgendwo entsprechen, ausgleichen. Ich zahle nur immer mit gleicher Münze heim, aber nicht in einer anderen Währung. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Dieses Wort, Auge um Auge, ist das Gerechteste, wenn man zu seinem Recht kommen will. Dann ist es gut. Und Recht ist gut und wichtig. Das ist ein großes und bedeutendes Friedensprinzip. Etwas weniger Streit und etwas mehr Frieden. Das wird dadurch möglich. Und das ist ja gut. Das ist gut in dieser Welt. Dadurch wird menschlicher Leidenschaft und Gewalt eine Grenze gewiesen. Bis dahin und nicht weiter. Da wird so ein Damm gegen die Gewalt des Bösen gebaut. Ich las die Tage einen Satz von einem Professor Helmut Thielicke, der schrieb in einer Predigt hierzu: Der Mensch, bitte erschrecken Sie nicht, der Mensch ist eine Bestie. Der Mensch ist zu vielen möglich. Zu unwahrscheinlich vielen möglich. Er hatte eine sehr drastische Sprache: Der Mensch ist eine Bestie. Der kann auch viel Gutes tun. Gar keine Frage. Aber auch. Dinge tun. Brauchen wir in dieser Welt. Das brauchen wir in dieser Welt. Deshalb gibt es die Friedenskonferenz. Deshalb haben Völker den Versuch unternommen, durch den Ausbau des internationalen Rechts und die Schaffung eines Gerichtshofes den Völkern etwas mehr Frieden zu sichern. Das brauchen wir. Permanent sind Leute unterwegs, um hier in irgendeiner Weise gegenüber dem Bösen einen Damm aufzubauen. Wir brauchen die Polizei nicht, dass man meint in diesem Wort, wir können die Polizei abschaffen. Wir könnten die Gerichte abschaffen, die Gefängnisse abschaffen. Wir brauchen sie, leider. Wir brauchen auch, lasst mich das mal so, ich glaube, wir brauchen auch Strafsanktionen. Kommen wir nicht dran vorbei. Und deshalb ist ja so, die westliche Welt gegenüber Russland, die sich die Krim unter den Nagel gerissen hat, da sind jetzt Sanktionen. Das heißt, die müssen spüren. Und wenn man sie das nicht spüren lässt, dann werde ich morgen übergriffig gegenüber einem anderen Land. Das ist ein Problem. Und wir merken, es beschäftigt fast die gesamte Welt. Allerdings ist es ein großer Irrtum, wenn man meint, damit letztlich den Kampf um Frieden zu gewinnen. Dass man Gewalt und Streit und Hass und Krieg überwinden kann, die bösen Herzen überwinden kann. Da bleiben die Gewaltbrüste manchmal in der Tasche, dass keiner sehen kann. Die drohenden Gesichter. Die harten Herzen. Und dieses Prinzip ist auch heute noch nicht überwunden. Mit starker Hand, mit geballter Faust, Vergeltung zu üben, um den Frieden zu sichern. Ich lasse gerade ein Wort von Mao, vielen von uns ein Begriff von, aus China. Der sagt, wir treten dafür ein, dass der Krieg abgeschafft wird. Wir wollen keinen Krieg. Aber man kann den Krieg nur durch Krieg abschaffen. Und wenn man will, dass es keine Gewehre mehr geben soll, dann muss man das Gewehr in die Hand nehmen. Zitat Ende. Das ist radikal, so hier gesagt. Wir haben ja in den 70er Jahren, haben wir ja viel über diese Frage, 70er Jahre war es, glaube ich, diskutiert. Abschaffen, Rüstung abschaffen, oder müssen wir dagegen halten, um ein halbwegs Gleichgewicht zu haben, um den anderen in irgendeiner Weise dann zu blockieren. Ihr Lieben, das Böse ist keine Antwort auf das Böse. Und das Böse, so hat Karl Barth, der bekannte Theologe, mal gesagt, kann man nicht mit dem Bösen besiegen. Das Böse kann man nicht mit dem Bösen besiegen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Notverordnung Gottes. So nennt man das. eine Notlösung Gottes, um Schlimmeres zu verhindern. In einer Welt, die Gott den Rücken kehrt, die es besser wissen will als Gott, die alleine auch die mitmenschlichen Dinge und Probleme lehren will. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Im Alten Testament geht es um die Kontrolle der Rache. Jesus hebt im Neuen Testament die Rache ganz auf. Und er spricht von ihrer Abschaffung zugunsten der Liebe. Zugunsten der Liebe und Vergeltungsverzicht. Und dafür sucht und braucht Jesus Friedensmenschen. Friedensmenschen. Und dann sind wir bei dem Text. Ich aber sage euch, widerstehet dem nicht, der euch Böses tut, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm die andere auch noch hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh doch bitte zwei mit ihm. Wer dich bittet, den gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ich aber sage etwas ganz Neues. Und er formuliert sehr provozierend. Sagt, so wird der Kreislauf des Bösen durchbrochen. Hass und Heimzahl, da wird man die Spirale des Bösen nicht durchbrechen können, sondern etwas anderes ist nötig. Und man fragt sich ja hier an der Stelle, geht das? Kann man das leben, was Jesus gesagt hat? Ist das nicht die Welt? Wo kommt man da hin, wenn jeder nach dem Prinzip leben würde? Wird dadurch nicht letztlich das Böse gestärkt? Gibt es nicht sogar eine Diktatur der Schwachen, wenn man denen immer irgendwie nachgibt und so weiter und so fort? Das sind so die Fragen, die wir sofort haben an der Stelle. Wie kann das wirklich lebbar sein? Das ist ein Rätselwort und ein Streitwort. Widersteht dem nicht, der auf Böses sind. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Wenn einer dir, wenn einer ihnen Böses will, dem nicht zu widerstehen, so zu widerstehen, dagegenhalten. Manche haben von diesem Wort abgeleitet, dass man den Bösen überhaupt nicht entgegensetzen dürfe. Schauen wir das Leben Jesu. Als Jesus gefangen genommen wurde und als man ihm übel mitspielte und einer hat es sogar so weit getrieben, dass er Jesus vorfeigte, da hat Jesus gesagt, habe ich Böses getan, dann beweise mir das bitte. Habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich eigentlich? Warum schlägst du mich eigentlich? Das ist nicht recht, das ist nicht richtig. Und Paulus macht es in Apostelgeschichte 23 genauso. Er beruft sich darauf, dass er römischer Staatsbürger ist. Und da hat er ein Recht auf ein ordentliches Verhör und eine ordentliche Anklage. DDR, lange her, wir haben jetzt das 28-jährige Jubiläum, hätte ich fast gesagt, des Mauerfalls gefeiert. Wie gut, dass es dort eine Widerstandsbewegung gegen das Regime gegeben hat. Dass nicht alle Ja und Amen gesagt haben und sagen, komm, lass über mich kommen, irgendwo sterben wir sowieso einmal und so weiter, sondern dass da Leute waren, die motiviert waren vom Recht, die dagegen gehalten haben. Und das noch, Gott sei Dank, ohne Waffen und so weiter, und nicht zum Blut gekommen ist. Diesen Satz haben Pazifisten auch auf die Fahne geschrieben und sie sagen, deshalb darf es keinen Krieg geben. Krieg ist grundsätzlich gegen das, was manche irgendwie meinen. Krieg ist einfach falsch. Mit diesem Satz allein kann man so leicht nicht umgehen und generell diese Problematik beantworten. Jesus möchte vor allen Dingen hier nicht die politischen Verhältnisse zwischen Staaten regeln, sondern Jesus geht es um die ganz persönliche Lebensführung, die er verzichtet. Verzicht auf Rache, wenn ich persönlich, und jeder möge sich mal so persönlich hier einsetzen. Wenn ich persönlich Unrecht leide, wir sollen persönlich erfahren, dass Unrecht ohne Rachegedanken und Vergeltung ertragen. Dietrich Bonhoeffer hat zu Recht darauf hingewiesen, wenn einer danach lebt, dann wird er auch leiden müssen. Das geht nicht am Leiden vorbei. Und er hat recht und er hat es selbst vorgemacht. Paulus sagt mal im Römerbrief Kapitel 12, vergeltet niemand Böses mit Bösen, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst es Gottes. Er wird zu seiner Zeit richten. Lass dich nicht vom Bösen beherrschen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lieben, da muss man immer noch mal Luft holen, oder? Also mir geht es jedenfalls so. Das geht nicht so von der Hand. Das geht mir natürlich sogar gegen den Strich. Wenn ihr nur die gut behandelt, die euch gut behandeln, was ist denn das Besonderes, sagt Jesus ja. Das kann doch jeder. Das können sogar nicht Christen. Christen erkennt man oder soll man erkennen an einem ganz anderen neuen Verhalten. Liebe und Gnade, nicht Recht. Da fragt ja der Petrus einmal, Petrus war ja ein Sprecher, schnell mit dem Kopf, aber auch mit dem Mund. Und er sagte, wie oft soll ich einen vergeben? Siebenmal. Ich finde das viel. Ich finde das viel. Tritt mir einer siebenmal am Fuß und ich sage siebenmal, ja, macht nichts, seid ihr? Ich würde was anderes sagen wahrscheinlich. Siebenmal. Und dann sagt ihm Jesus, nicht siebenmal sieben. Siebenmal 70 Mal. Und macht damit deutlich, die Vergebung kennt keine Grenzen. Vergeben kennt keine Grenzen. Da wird man so herausgefordert. Und Jesus sagt, das ist die Freiheit, die neue Freiheit eines Christenmenschen. Ein Christ kann auf sein gutes Recht auf Gott verzichten. Er kann anders handeln. Er kann anders handeln, als man normal handelt. Und dieses Wort ist kein Dummheitsgebot, sondern es ist ein Liebesgebot. Ein Gebot zur Liebe. Und nun macht Jesus an vier Beispielen deutlich, was das praktisch heißt. In der Liebe reagieren auf Beleidigungen und persönliche Kränkungen. Von wem bist du zuletzt beleidigt worden, persönlich gekränkt worden? Und da spricht Jesus hier davon, wer dich auf die rechte Backe haut, dem halte auch die linke. Das ist ja, so sagen Fachleute, noch etwas ganz Besonderes. Ich muss das fast bei einem vormachen, aber ich will jetzt keinen hier rausholen. Wenn ich jemand hier auf die... ich könnte meine Frau holen. Wenn ich so auf die rechte Backe, das heißt, ich schlage so, das ist nochmal was anderes als so. Das ist wie, wir würden heute sagen, die Spucke. Ich weiß nicht, wer das Fußball, ich gucke gerne Fußballspiele. Wer das Fußballspiel gesehen hat, jetzt am Freitag oder Donnerstag, weiß ich nicht genau, zwischen Holland und Deutschland. Nicht gestern, sondern davor. Da hat einer nach Schlusspfiff den deutschen Kapitän ins Gesicht gespuckt. Er ist jetzt bestraft worden, erstmal vom holländischen Verband und so weiter. Das ist auch richtig. Ja, wo ist das schon mal geschehen? Wer weiß das?
1994.
Falsch. 1990 war das. Holland gegen Deutschland.
Ja.
Der Rijkaard, so heißt der Mann. Der hat, das ist sowas Schlimmes. Einen Spucken. Versteht ihr? Man kann mal, es geht einem Mann Wortflöten irgendwie, das kennen wir alle. Ach, da wird mir schon verstanden.
Wenn es mir nicht, der deutsche Spieler war der Rudi Völler.
Das stimmt. Und das ist irgendwie, und Jesus sagt, wer dich auf die rechte Backe steckt, dann halt die andere auch noch rein. Darf ich mal fragen, wie oft ihr das gemacht habt? Wir haben eben gesehen, Jesus hat sehr wohl Unrecht benannt, aber Jesus verlor dabei nicht die Beherrschung. Er machte keine bösen und spitzen Bemerkungen und er schlug nicht zurück. Aber er verteidigte seinen Anspruch auf einen gerechten Prozess, ähnlich wie Paulus. Und als man ihn Fresser und Weinsäufer genannt hat, das ist auch schon hart, harter Tobak, da gab er die Beleidigung nicht zurück. Seine Haltung war lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Gib dem, der dich beleidigt, eine zweite Chance, begegne deinen Widersacher, deinen Lieblings. Das ist schwer. Ich werde nie vergessen, die Frau, die in Hamburg, als dort so ein Vortrag war, nach vorne trat, eine Zigeunerin. Und dann hat sie ganz offen erzählt, was ihr Mann mit ihr getrieben hat, wie er sie geschlagen hat, wie er sie entwürdigt hat. Er hat dem Alkohol auch sehr zugesprochen. Und die Frau hat ihrem Mann immer wieder neu vergeben. Der Stuttmann. Und danach trat der Mann auf und sagte, ja, das habe ich getan. So bin ich gewesen. Schäme mich, ich habe meiner Frau so viel Böses getan. Und dann hat er zum Glauben an Jesus gefunden. Die Frau hat immer für ihren Mann gebetet. Hat er zum Glauben an Jesus gefunden. Und so waren sie beide in einer Gemeinde dort oben in Hamburg. Mit Liebe das Böse besiegt.
Reaktion auf ungerechte Behandlung. Reaktion auf ungerechte Behandlung, da ist die Sache hier mit dem Rock. Ein Gläubiger konnte damals von seinem Schuldner den Mantel als Pfand, als Sicherheit fordern. Aber das war auch gleichzeitig ein unentbehrliches Kleidungsstück für die Nacht. Das brauchte man quasi zum Zudecken. Und Jesus sagt ihr, lasst ihr lieber Unrecht tun. Christen sollen bei erlittenem Unrecht keinen Widerstand leisten. Das ist manchmal eine ganz große Frage. Und wie oft habe ich in der Seelsorge schon mit Menschen, die in Dingen durchdacht. Und Paulus geht im ersten Korintherbrief so weit, dass er sagt, lass dich doch lieber mal überurteilen. Du glaubst doch, dass es Gott gibt, oder? Und dass er lebendig ist. Und dass Gott Dinge sieht. Dann überlass das doch mal deinem Gott. Okay. 1. Korinther 6. In materiellen Dingen verzichten können. Liebe, das muss man sich in guten Zeiten vornehmen, damit es in schlechten Zeiten hält. Meine Frau und ich, wir haben darüber gesprochen, nachdem wir auch vieles so gehört haben, was so unter Menschen passiert, wenn es ans Erben geht. Dass wir gesagt haben, mit uns wird niemand Streit kriegen, wenn es hier darum geht. Und wenn das heißt verzichten, wenn das heißt zuletzt die Hand aufhalten und das größte Filetstück ist verteilt, wir wollen das tragen, nicht mit bitterem Herzen, dann sagen wir dazu ein Ja. Wir haben das, was wir brauchen, und das ist gut, und das reicht auch. Sicher ist man dankbar, wenn man da irgendwie noch was bekommt, also gar keine Frage geschenkt. Aber das ist etwas, was wir uns so vorgenommen haben, und das soll bei uns nicht passieren. Ulrich Pazani, viele kennen ihn, es war der Prediger, der pro Christ gesprochen hat, sehr oft. Und dann habe ich gelesen, dass er unwahrscheinlich durch die Presse angegriffen worden ist. Und was man ihm alles unterstellt hat. Und dann hat er gesagt, das habe ich mir gemerkt, ich werde auf persönliche Beleidigungen und Verunglimpfungen nicht antworten. Nicht antworten. Ich halte das aus. Als Jesus gekreuzigt wurde, teilten die Soldaten seinen Rock und er betete für sie und überwand mit Liebe das Böse. Ich weiß auch um Christen, die permanent streiten mit anderen. Und die Sache kommt nicht vom Tisch und wird nicht beerdigt. Schade. Und da wird Rache wirklich sauer. Du findest keinen Frieden. Da sagt Jesus ein drittes, aus Liebe mal mehr tun, als man erwarten kann. Jeder Reisende hatte damals das Recht, in einer unsicheren Gegend Geleit zu beanspruchen, jedenfalls in einem Gebiet, eine Geleitsperson, Schutz. Und wenn man dann über die Grenze ging in ein anderes Bundesland, würden wir sagen, dann kam eine andere Person, die hat ihn dann abgelöst. Und
Jesus sagt, niemand hat das Recht zu sagen, nicht nur eine Meile, sondern geh zwei Meilen mit dir. Niemand hat das Recht, das von dir zu fordern. Aber er sagt, aus freien Stücken geh doch eine zweite Meile. Aus freien Stücken. Dann gibst du vielleicht Anlass, warum man so handelt. Warum man so handelt. Wir sollten also nicht zufrieden sein, wenn wir nur unsere Pflicht tun. Nur unsere Pflicht tun. Sondern mehr. Ich habe ein Beispiel gelesen, das hat mich sehr berührt. Da hat jemand, ein Kaufmann, einen Tante-Emma-Laden, kennen wir, ja? Diese Tante-Emma-Laden, diese kleinen Gemischwarenläden da, wo man alles kriegen kann und so weiter, wenn man genug sucht. Und dann hat in seiner Nähe ein Supermarkt aufgemacht. Und da kriegt er Angst. Was wird der Supermarkt für mich bedeuten? Kriegt er Angst um die Existenz. Und dann ist er zu seinem Seelsorger gegangen. Und der Seelsorger hat ihm geraten, bete jeden Tag zuerst mal für dein Geschäft. Und dann bete auch für den Geschäftsführer dieses großen Kaufladens. Und er bittet Gottes Segen für ihn. Für ihn. Und das hat er gemacht. Und er hat als erstes gemerkt, durch die Gebete passiert etwas bei mir, an meinem Herzen. Ich kriege die Wut weg zu dem, der da jetzt Geschäftsführer ist. Und er bekam sogar nach und nach eine gute Beziehung zu dem Leiter des Supermarktes. Und doch ging es mit seinem Geschäft bergab. Und eines Tages musste er sein Geschäft schließen. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Leiter des Supermarktes hat ihn als Filialleiter eingestellt. Das ist ein Ding, oder? Ich habe nicht gesagt, dass es immer so ausgeht. Das habe ich nie gesagt. Werde ich auch nie sagen. Ich will nur einfach sagen, dort, wo man mit der Komponente Gott rechnet, da passieren Dinge, die wir uns nie vorstellen können. Und wo jeder sagt, niemals, bin da nicht von gestern. Dass Gott Dinge tun kann. Ich denke an einen Steiger. Wissen wir, was ein Steiger ist? Also nicht so ein Bergsteiger, sondern ich meine so ein Steiger, der in die Grube geht. Auch das hat sich mir eingeprägt. Und er war Christ. Und er hat gesagt, immer wenn die Schicht zu Ende war und dann dieser Fahrstuhl, ich glaube, man nennt das anders, ich nenne das mal Fahrstuhl, also mit dem Fahrstuhl nach oben geht, endlich ins helle Licht wieder und vor allen Dingen das nach Hause kam, Freizeit und so weiter, dann war er immer einer der Letzten, die in den Fahrstuhl gehen. Die anderen haben sich gedrängt, ich will bei der ersten Fuhre damit hoch und so weiter. Immer einer der Letzten. Muss man nicht tun, habe ich nicht gesagt. Er hat es getan. Und dann fragt niemand Menschen, warum tust du das? Und dann hat er so geantwortet, wie Jesus hier gesagt. Ich bin Christ und ich kann auch auf mein Recht verzichten an der Stelle. Hat mich sehr berührt. Und ein letztes, was Jesus hier sagt als Beispiel, die Menschen in Not großzügig begegnen. Hier geht es nicht um wahlloses Verschenken. Und ich weiß, das ist immer so eine Frage, was mache ich mit dem Bettler in Heidelberg in der Fußgängerzone da? Sicher kann ich denen einen Euro geben, mir kann ich auch mal zwei geben, kein Problem. Aber wenn er es da gleich 10 Meter weiter in die Kneipe bringt, irgendwo hat man Probleme damit. Weißt du, es geht mir so, weißt du, wie es bei euch ist. Das muss man sehen, es geht um Großzügigkeit, die auch Opfer wartet. Wisst ihr, das fiel mir so ein, ich habe es nicht mit meiner Frau besprochen, aber was das mal konkret heißt, wir haben in Garmisch-Partenkirchen in unserer ersten Pastorenstelle, war einige Zeit ein Alkoholiker in einer sehr, sehr beengten Wohnung aufgenommen, bei uns leben lassen. Wo die Kinder noch klein waren, das war gar nicht so einfach. Und mancher wird gesagt haben, das ist fahrlässig, was wir machen. Aber einfach, ich sage es einfach, weil die Not einem so ans Herz ging und man wollte einen Menschen retten aus einer schwierigen Situation. Tu doch auch mal Großzügiges. Augustin, viele kennen den, zitieren den, der hat mal Folgendes gesagt. Uns ist nicht befohlen, alles zu geben, worum wir gebeten werden. Aber allen zu geben, die uns bitten, und jetzt kommt's, auch ohne Rücksicht auf Rückerstattung. Da muss man schon schlucken. Und ich weiß, ich habe auch manches Geld verloren, was ich gutmütig, manche sagen Dummheit, gutmütig gegeben habe, um Menschen irgendwie zu helfen, auch wenn man es nicht wiedergibt. Kann es wirklich so sein? Kann so sein. Es geht um Großzügigkeit. Und das sind so vier Beispiele. Da merken wir, wie Jesus ganz praktisch und anschaulich gepredigt hat. Das war viel zu praktisch. Es wäre besser gewesen, wenn es einen theologischen Vortrag gäbe. Aber Jesus geht immer ins Leben hinein und er sagt, ich sage euch, bei allem, was ihr gewohnt seid und bei allem, was sonst so üblich ist in dieser Zeit, widerstehet nicht dem Bösen. Und wir merken, das Böse bleibt böse. Das wird nicht gut genannt in der Bibel. Absolut nicht. Das Böse bleibt böse. Gar keine Frage. Aber Jesus sagt, du kannst ein Friedensmensch werden. Du kannst anders. Du kannst anders. Durchbrich die Spirale der Gewalt, der Heimzahlung durch das Gute. Ganz kurz gesagt, und der Satz ist so prägnant. Das Böse kann man nur tot lieben. Das hat ein bekannter Theologe gesagt. Das Böse kann man nur tot lieben. An Jesus hat sich das Böse totgelaufen. So wie sie eine Welle am Ufer totläuft. Und so hat sich das Böse an Jesus totgelaufen. Und das ist der bessere Weg, der Weg der Liebe. Und das hat Jesus gesagt und er hat es vorgelegt. Jesus ist anders, der sich dem Bösen nicht widersetzt. Und da heißt es einmal, es wird einer kommen. Es wird einer kommen, der Messias. Und dann heißt es in Jesaja 50, ich habe meinen Rücken denen hingehalten, die mich schlugen. Und mein Kinn denen, die mir die Haare ausgeraubt haben. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht zugedeckt, wenn sie mich anspuckten. Und die Passionsgeschichten, die beschreiben. Die Beschreibung. Und da sieht man, wie sich das Böse an Jesus totläuft. Und wie er es überwindet. Und das muss man mal spüren. Da hängst du am Kreuz. Du leidest Todesqualen. Manchmal liegt das zwei Tage lang. Es sollte nicht sterben können. Höllenqualen. Unten spielen Soldaten um deine Kleidung. Und machen sich lustig. Jesus betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben vorhin gesagt, ist das nicht was für Schwache, was Jesus gesagt hat? Hier merkt man, das ist nichts für Schwache. Das ist nichts für Schwache. Da muss man stark sein, um das zu leben.
Baby.
Nur Stärke können das, was Jesus hier fordert. Nicht nachsehen und aufregen. Nicht bei jeder Beleidigung einhaken. Nicht wie ein kleiner Bürger nur auf seine Ehre bedacht sein. Ja, Jesus hat uns ein Vorbild zugelassen. Und das steht doch im 1. Petrus 2. Christus hat euch ein Beispiel zur Nachahmung hinterlassen. Folgt ihm. Das ist doch nicht nur, dass man das sich anschaut und sagt, oh, schön. Jesus sagt, folgt. Mir. Er hat keine Sünde begangen und über seine Lippen ist nie ein unwahres Wort gekommen. Er hat nicht mit Beschimpfungen reagiert, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung gedroht, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergeben, der ein gerechter Richter ist.
Für ihn, ja.
Nun gibt es einen anderen Einwand, dass auf einmal die Menschen sagen, bin ich Jesus? Bin ich Jesus? Kann man doch von mir nicht verlangen. Ich kann nur so. Wie du mir, so ich dir. Schaut, und das ist das Neue, was Jesus sagt. Das, was ich wünsche. Und das, was der Gewalt wirklich einen Damm gegenüberbildet. Das möchte ich durch die Kraft meines Heiligen Geistes in euch bewirken. Jesus fordert nie etwas, was er nicht zuvor schenken will, was er nicht ermöglichen will.
sonst würde er uns als Halbgötter ansehen. Nein, Jesus sieht uns ganz genau, wie wir sind. Und wie wir normalerweise reagieren. Aber Jesus sagt, wenn mein Heiliger Geist in dein Leben kommt, dann kannst du anders werden. Und dann kannst du anders handeln. Das geht manchmal durch echte Prozesse hindurch, das geht manchmal durch manchen Widerwillen hindurch. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist kein Müssen, sondern das ist letztlich ein Dürfen. Jesus ermächtigt uns dazu. So wird das Böse besiegt. Gib dem anderen mehr als sein Recht. Gib ihm Liebe. Gib ihm Gnade. Das Böse ist keine Antwort auf das Böse. Das Böse kann man nur tot lieben. Zwei Beispiele zum Schluss. Kann man das lesen? Viele von uns kennen Nelson Mandela. Von ihm gehört. Und so weiter. Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident, der berichtet einmal von der ersten Begegnung mit Nelson Mandela. Und dann schreibt er, sagt hinten, als sie aus dem Gefängnis entlassen wurden, da zeigte die Kamera ihr Gesicht aus nächster Nähe. Ich habe noch nie ein solches Maß an Wut, ja Hass in einem Menschen gesehen, wie in diesem Moment in ihrem Gesicht. Das waren nicht Sie, den ich heute kenne. Und dann hat Nelson Mandela geantwortet, als ich damals über den Gefängnishof ging, wir wissen, er ist 27 Jahre eingekerkert gewesen und so weiter, weil er für die Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft hat, der Minderheit, der Schwarzen. Als ich damals über den Gefängnishof ging, dachte ich, Sie haben mir alles genommen, was dir wichtig war. Du bist zwar in Freiheit, aber es ist nichts mehr da, wofür es sich zu leben lohnt. Ich war damals so voller Hass auf sie. Doch dann hörte ich eine innere Stimme, die zu mir sagte, Nelson, du warst 27 Jahre hier gefangen. Und doch warst du immer ein freier Mann. Das hat er gesagt, ich war immer frei, auch im Gefängnis, frei. Innerlich. Nun lass nicht zu, dass sie dich am Tag deiner Freilassung zu einem Gefangenen machen. Werde nicht Gefangener jetzt des Bösen, dass du heimzahlst, die mir 27 Jahre da, 27 Jahre, ich glaube, ich würde 2,7 Jahre noch nicht aushalten. 27 Jahre. Lass nicht zu, dass du ein Gefangener des Bösen. Martin Luther King, der für die Rechte der Afroamerikaner gekämpft hat, der hat eine Predigt geschrieben, Liebe ohne Gewalt über diesen Text. Liebe ohne Gewalt über diesen Text. Und es ist im Gefängnis in Georgia entstanden. Und daran beschreibt er, wie Hass und Gewalt immer neu Böses hervorbringen und sowohl dem Hasser wie dem Gehassten schaden. Und er sagt, Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund verwandeln kann. Einen Feind in einen Freund. Ihr Lieben, das ist der Lebensstil im angefangenen Reich Gottes. Viel ist noch nicht perfekt. Mit vielen müssen wir noch kämpfen. Das geht auch nicht so mit einem Schnippen. Da geht innerlich einiges los. Aber ein Kontrast zu den Spielregeln, die in dieser Welt sehr oft herrschen. Und Jesus fragt mich, machst du mit? Bist du ein Friedensmensch? Bist du ein Mensch der Liebe? Und ich schließe mit diesem Wort von Franz von Assisi, wir kennen das, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt und dass ich verbinde, wo Streit ist. Ich wünsche mir das sehr, dass Jesus mir hilft, das zu leben, heute und auch morgen. Amen.